Was sagst du denn eigentlich über dich selbst? Wie sprichst du denn so über dich selbst? Wenn ich dich fragen würde, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. So, in Deutschland ist es ganz oft dieses Ding, also ich heiße Johannes, bin so und so alt, komme von hier und hier und tu Folgendes. So, das sind so die Standard-Aussagen. Wir schauen uns heute den Anfang dieses biblischen Buches nochmal an, vom Hohenlied. Wir sind immer noch ziemlich in den ersten Versen drin. Und wir schauen uns das Erste an, was diese Braut, was diese junge Frau über sich selber sagt. Also nur um euch gedanklich reinzuholen, wenn es noch ganz neu ist. Wir schauen uns ein hebräisches Gedicht von so und so 700 vor Christus oder 1000 vor Christus, weiß man nicht genau, schauen uns an, das in der Bibel gelandet ist, weil die jüdischen Ausleger, die Rabbiner und später auch die christlichen Ausleger darin einen verborgenen, einen bildhaften Sinn entdeckt haben, der uns erzählt über die Liebesgeschichte, ne, über die persönliche Beziehung zwischen einem Menschen und Gott. So, und in dieser bildhaften Auslegung steht die Braut für was? Ne, für uns, ne, oder für die Kirche, für die Gemeinde, für jeden von uns auch einzeln persönlich. Und jetzt schauen wir an, was das Erste ist, was in diesem hohen Lied diese junge Frau, diese Braut über sich selber sagt. Und das ist der Vers Nummer 5. Wir werden uns den gleich anschauen. Überhaupt Anfänge sind ja ganz wichtig. Anfänge von Büchern sind wichtig. Und auch Anfänge zum Beispiel von der Bibel, der Anfang ist auch total wichtig. Und da fällt schon mal auf, wir werden am Ende von diesem Thema heute Abend nochmal drauf zurückkommen, da fällt auf, dass gleich am Anfang Gott dem Adam einen interessanten Job gibt. Ich bin im Internet, ganz toll, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, ich habe ein Originalfoto von diesem Ereignis gefunden im Internet. Das ist irgendwie, hat jemand fotografiert. Und zwar, wo Gott dem Adam alle Tiere bringt. Und dann sagt Gott zum Adam, er soll den Tieren Namen geben. Und dann steht das echt Interessantes in der Bibel, da steht, und so wie Adam die Tiere benennt, so sollen sie danach heißen. Ja, auf den ersten Blick kannst du sagen, ist ja klar, wenn er die benennt, dann haben die halt den Namen. Aber es sagt was Tieferes. Das sagt Gott, der durch Sprache erschafft. Gott erschafft, indem er spricht. Ja? Gibt Adam, den er als sein Ebenbild erschaffen hat, ne, irgendwie sind die sich da ähnlich, gibt er die Autorität, durch seine Sprache zu definieren, was ist. Und wie er das benennt, so heißt es dann wirklich. Eine Namensgebung ist ja viel mehr als nur zum Beispiel Preisschild drauf. Ein Namen, eine Bezeichnung, eine Benennung geht viel tiefer. So, und am Anfang dieses hohen Lieds geht auch um was diese Braut sagt, was sie über sich selber sagt. Es ist bedeutsam, was wir Menschen mit unseren Worten tun, überhaupt global. Bedeutsam, was wir mit Worten tun. Und es ist auch bedeutsam, was wir über uns selber denken, was wir über uns selber sagen. Es ist geistlich unglaublich bedeutsam. Also lasst uns anschauen, was diese junge Frau über sich sagt. Und dann will ich euch zeigen, warum ich glaube, dass es sehr außergewöhnlich ist. Hohelied Kapitel 1, Vers 5. Wenn du eine Bibel hast, kannst du selber aufschlagen und mal unterstreichen. Hohelied findest du etwa in der Mitte der Bibel. So, wenn du in der Mitte aufschlägst, Psalmen und dann ein bisschen rechts, dann kommst du dahin. Da sagt diese junge Frau, braun bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Kedar, wie Salomos Decken. Okay, braun bin ich und doch schön. So, erstmal ein bisschen verwirrende Aussage, was soll das heißen? Ich möchte es ein bisschen runterbrechen. Offensichtlich geht es hier um einen Gegensatz. Braun, aber trotzdem schön. Wörtlich steht im Hebräischen hier übrigens auch schwarz bin ich. Und doch schön. Was ist da gemeint? Damit ist einfach gemeint, dass damals das Schönheitsideal, ein bisschen anders als heute, das Schönheitsideal war, möglichst helle Haut zu haben. Und zwar warum? Ja, da hat halt die Sonne unglaublich stark geschienen im Mittleren Osten. Und nur die armen Frauen, die Mägde und so, die mussten am Feld arbeiten. Und die reichen, edlen, königlichen Damen, die konnten im Haus sein und hatten helle Haut, hatten weiße Haut. Heute ist es teils, aber eher schick, wenn man wohl gebräunt ist. Damals war das nicht hübsch. Oh, du bist total braun gebrannt, das ist unschön. Und sie sagt, okay, ich bin eigentlich nicht schön oder ich bin, wie soll ich sagen, ich habe da einen Makel oder ich passe da nicht ins Schönheitsideal oder da ist was an mir, was nicht so toll ist. Aber trotzdem sage ich, dass ich schön bin. So, und wenn man diesen Satz geistlich deutet, also die simple Gegenüberstellung, sowas wie, da gibt's was, was nicht perfekt ist an mir oder das, was irgendwie nicht optimal ist, aber ich bin schön. Dieser simple Satz ist für uns Menschen eigentlich total herausfordernd. Ja, es gibt einen geistlichen Autor, den ich in dieser Serie immer wieder schon mal vorgestellt habe. Das ist der Johannes vom Kreuz. Der hat so im 16. Jahrhundert gelebt, ein spanischer Mystiker. Und der hat auch das Hohelied ausgelegt und so weiter. Und der sagt, ist so nett, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die dunkle Nacht, wo er so beschreibt, wie ein junger, gläubiger Mensch reift in seiner Liebe zu Jesus. Wie er zu einem reifen Gläubigen wird. Und der sagt, Das ist furchtbar. Der zählt nämlich die typischen Anfängerfehler auf. Ja, da bringt er etwa 10 oder 15 typische Fehler von geistlichen Anfängern. Und das Gemeine ist, wenn du das liest, also ich zumindest, ja, so vor 20 Jahren habe ich angefangen, so echt intensiv zu glauben. Ich lese mir die Liste durch und fühle mich noch immer bei jeder ertappt. Also ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann jetzt mal in die Etappe komme, wo ich dann sage, so die ersten Anfängerfehler sind also nicht mehr so stark vorhanden. Aber der zählt die so auf, eiskalt, das ist richtig übel. Und einer davon ist unglaublich. Das sagt er, also typischer Anfängerfehler ist, dass diese Menschen zwischen Überheblichkeit, also dass sie glauben, eigentlich bin ich schon perfekt, so eigentlich bin ich schon ziemlich heilig, also zwischen Überheblichkeit und zwischen totaler Niedergeschlagenheit innerhalb einer Sekunde so umkippen. Ja? Also entweder glauben die, ja nö, also ich bin es mit dem Herrn schon ziemlich, ne, ziemlich weit und wer bist denn du, dass du mich kritisierst? Nee, eigentlich bin ich schon so. Ja? Und dann aber in einem Moment oder innerhalb, also muss nur irgendwas passieren und dann, oh, ich bin der Schlechteste aller Menschen und ich habe wieder versagt und ihr Furchtbar, wie konnte mir das passieren? Wie konnte ausgerechnet mir das passieren und mit aus mir wird nie was. Und im nächsten Moment dann wieder total andersrum. Schon interessant. Wir sehen dieses Schwarz und doch schön, dass ich diese Pole irgendwie gemeinsam aushalte. Wir merken, es ist total überhaupt nicht normal. Also für uns Menschen ist es eher normal. Hey, du siehst das auch, wenn du Menschen anschaust. Manche, die blenden ihre Schattenseiten ständig aus. Hast du den Eindruck? Egal was, ist grundsätzlich eh die anderen schuld so. Oder nö, das habe ich ja gar nicht ganz anders gemeint und so. Aber dass grundsätzlich da echt mal was echt kaputt ist und ich echt falsch gelegen bin, das kommt nicht vor. Das sind so die Leute, die haben so ihr Ideal, die sind so in diesem Ding. Diese Typen gibt's. Und dann gibt's die anderen Leute, die laufen rum und suchen nur nach Dingen, die sie falsch machen können, nur um nachher zu sagen, da sieht man es mal wieder, ich mache immer alles falsch. Also so das Ich-Bild, aus mir wird nie was, mich mag auch keiner und zu Recht, weil ich mache auch alles falsch und so. Und uns Menschen fällt es unglaublich schwer, diese beiden Wahrheiten zusammenzubringen. Jetzt lass uns einfach diese beiden Wahrheiten mal genauer anschauen. So das erste, also schwarz und doch schön, gell, braun und doch schön. Ich mache mal hier mal so schwarz. Ne? Schwarz. Schauen wir uns das mal an, was damit gemeint ist. Ja? Schwarz bin ich und doch schön. Schwan. Ja, schaut ein bisschen nach Schwan aus. Hier mal schwarz. So. Schwarz und doch schön. Jetzt, was ist damit gemeint? Schwarz spricht einfach grundsätzlich von unserer verletzten, von unserer sündhaften, von unserer von Gott entfernten Natur. Jetzt will ich überhaupt nicht wahnsinnig groß in die Theorie rein, ja, wie ist es, wenn zu Jesus gehört und dann ist man doch errettet und dann ist das doch alles weg. Ich will das mal völlig pragmatisch angehen und sagen, nö. Also kannst du eine riesen Theologie außen rum basteln und eigentlich sind wir doch schon heilig? Ja, nö. Also ja, weißt du, schon, gell? Also in Jesus neu und so, aber irgendwie ist ja viel von diesem Dreck und mit diesem doofen Zeug sind wir ja irgendwie immer noch konfrontiert. Und jetzt gibt's das eine sehr klar, wir haben Fehler, wir haben Charakterschwächen, die jeder von uns kennt. Klar, wenn ich dich fragen würde, was sind so deine Schwächen, dann würdest du welche nennen. Aber was eigentlich, was mich noch mehr erschüttert, ist, dass es jede Menge Sachen gibt, die du nicht weißt. Überhaupt, das menschliche Herz ist ja, wie soll ich das sagen, das ist ja irgendwo verblendet. Ja? Jeder Mensch meint ja, also eigentlich, ich bin einer von den Guten. Ja, weil die Bösen, ja, das sind mehr so die da, die im Irak oder so, oder die weiß ich nicht, die andere Partei wählen und so. Weil ich selber bin, aber irgendwie witzigerweise sagt jeder, also ich bin eher so auf der Seite der Guten. Und selbst die frömmsten und besten Menschen sind da total anfällig. Jemand, der auf eine eindrucksvolle Weise von Jesus da total zurechtgerückt wird, das ist ja der Petrus. Gell? Der Petrus, der sagt eigentlich, der Petrus hat das totale überhöhte Selbstbild. Der sagt, Jesus, ich bin bereit, mit dir zu sterben und auch wenn alle anderen dich verraten. Und Jesus sagt zu ihm, du, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und das steht nicht deswegen in der Bibel, dass wir jetzt alle mit dem Finger auf den Petrus deuten können, wow, was für eine feige Type, sondern eigentlich Jesus sagt zu jedem von dir, zu jedem von euch, auch zu mir, sagt zu jedem, du bist zu Dingen fähig, was du gar nicht weißt. Er sagt zu Petrus, du schon, da gibt's, es kommt eine Situation, du wirst total versagen. Und das ist wirklich eine simple Wahrheit. Du bist von deinem Herzen her zu viel mehr Bösem fähig, als du meinst. Und ich auch. Da gibt's auch unglaublich viele Untersuchungen, wo man Leute in Extremsituationen bringt und so weiter. Und gut zivilisierte und nette Leute, jetzt kommen die unglaublichsten Sachen raus. Und es ist tatsächlich wahr, mein Herz ist fähig zu bedeutend mehr Bösem, als wir glauben. Und gleichzeitig gibt es ganze Regionen im menschlichen Herzen von Bösem und auch von Verletzung, was wir noch gar nicht wissen. Und zwar, das ist jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, eine Bibelkunde oder so, sondern es ist auch menschliche Psychologie, dass halt die menschliche Seele so wie so ein Hochhaus ist und es dann unten noch weitergeht und tiefen Stockwerke hat, was er oft gar nicht weiß. Und wir sind gar nicht so gut drin zu erkennen, wo der eigene blinde Fleck ist. Deswegen ist es übrigens auch der blinde Fleck, dass ich den selber nicht sehe. Und was da für Hunde begraben sind und was noch für Verletzungen sind oder in welchen Situationen ich wie komisch reagieren kann. Und jetzt denkst du schon, oh, das ist ja ganz, ganz deprimierend. Ja, aber es ist auch realistisch. Es ist realistisch. Die Teresa von Avila nochmal, die sagt, das Brot der Sündenerkenntnis ist das Nahrungsmittel, das man zu jeder anderen geistlichen Speise immer mit dazu essen soll. So in Spanien, wo die gelebt hat und auch in vielen anderen Ländern im Süden, gibt es ja grundsätzlich zu allem Brot dazu. Ja, in Italien, das Pasta hast auch noch Brot dazu und du isst eine Hauptspeise, das Brot dazu. Also es isst so immer dazu. Und Teresa von Avila sagt, du, dieses Wissen, dass du schwarz bist, im Sinne von dieses Wissen, dass es da Dimensionen, dass es da Abgründe in dir gibt von noch allen möglichen Schrott. Dieses simple Wissen, das wirst du nie überwinden. Das ist Teil von deiner geistlichen Realismusdiät. Ja. Und das Interessante, jetzt wirklich interessant ist, das immer klarer zu sehen, ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Man könnte ja meinen, dass das geistliche Leben so ist, ja, du bist ein ganz böser Sünder, dann bekehrst du dich, dann strengst dich ein bisschen an und du merzt deine Fehler immer weiter aus und schließlich sind gar keine mehr da. Und das stimmt einerseits, das stimmt wirklich, dass es diesen Prozess gibt, umgestaltet zu werden in Jesus und die Heiligung und so. Aber gleichzeitig siehst du auch immer klarer. Ja, das ist wie ein Zimmer, wo immer mehr Licht reinkommt und man immer mehr sieht, wie viel Dreck in der Luft eigentlich rumschwirrt. Und deswegen ist es ein normales Zeichen. Ich könnte dich mal fragen, ja? Wem von euch, ich lasse dich jetzt nicht strecken, weil es ist peinlich, aber wem von euch kommt es so vor, dass je länger du mit dem Herrn gehst, denkst du dir mehr und mehr erkennst du, hey, was, das ist ein totaler Fall für die geistliche Intensivstation bist. Du hast eher den Eindruck, wow, das werden immer mehr Baustellen. Also, wenn sich das bei dir so anfühlt, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, gell? Weil das die Realität ist. dass wir Menschen total verstrahlt sind eigentlich und meinen, nö, mit uns passt alles. Und so. Und der Herr in seiner Weisheit zeigt nach und nach, was da alles für Ebenen sind. Jemand hat es mal nachgewiesen beim Paulus, der hat ja jede Menge Briefe geschrieben. Und so, da gibt's welche, die ganz früh geschrieben hat. Und da schreibt er zum Beispiel, ich bin der Letzte der Apostel. Ja, ich bin der Letzte der Apostel, weil Jesus mir zuletzt erschienen ist. Und dann in seinem letzten Brief, oder in einem seiner letzten Briefe, die überliefert sind, da ist er schon ein ganz alter Mann, schreibt er von sich nicht mehr, ich bin der Letzte der Apostel, sondern er sagt, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Okay? Der alte Apostel Paulus, der sein Leben mit Jesus gegangen ist, kommt am Ende seines Lebens zu dem Schluss, Jesus ist für genau solche Typen wie mich gekommen, weil ich bin der Erste der Sünder. Damit meint, ich bin der Chef der Sünder, ich bin der Größte der Sünder. Das ist interessant, gell? Und es ist nicht, der ist nicht depressiv, das ist nicht das, komm Paulus, stimmt doch gar nicht, bist du so ein netter Kerl. Er sagt, nee. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Der ist nicht depressiv. Er sagt nur, ich erkenne total klar, dass ich einen Erlöser brauche. Total klar, dass hier in mir einfach ganze Regionen sind von Verletzung, ne? Von natürlich von Sünde, aber auch von Verführbarkeit einfach nur. Das ist ja immer das, gell? Wir finden ja grundsätzlich die Sünden schlimm und total regen wir uns wahnsinnig auf, mit denen wir zufällig nichts zu tun haben. Ja, das sagen wir bei anderen, oh, hast du das schon gehört? Unglaublich. So, und die Sünden, die wir selber tun, die entschuldigen wir immer weg. Sagen, das ist normal, das tut doch jeder. So, schon, wir sind schon lustige Leute, gell? Aber was da für Verführbarkeit, für Sünde, für Schwäche und so weiter in uns drin ist, die Braut hat Recht zu sagen, du, ich bin schwarz, ich bin dunkel, in mir ist was nicht schön ist. Ich komme ja mehr und mehr so zu der persönlichen Überzeugung, dass die guten Menschen gar nicht gibt. Ja, so. So sagen ja manche Leute, das ist ein ganz guter Mensch. Nö, den kennst du nur nicht gut genug. Also, und die guten Leute, die ganz normalen guten Leute, die gibt's gar nicht. Das sind alles Schufte, so wie ich halt. Also sind alles Leute, die ihre Probleme haben und nur die Frage, ob da oder ob da. Aber alle Menschen tief drin, haben total ganze Bollwerke, Regionen, nein, von Stolz, Überheblichkeit, von Egoismus, aber ich will zuerst und von allem möglichen Zeug haben wir alles drin. So, jetzt können wir sagen, oh, so ganz traurig, da bleiben wir stehen. Ja, aber diese Braut, die hat was Zweites verstanden. Und diese Spannung aus beidem zu verstehen, ist so wichtig. Du kannst sagen, vorher fängt ein geistliches Leben gar nicht wirklich an. Ein geistliches Leben beginnt mit dieser Doppelerkenntnis. Das Hohelied beginnt mit dieser Doppelerkenntnis. Und jeden neuen Schritt auf Jesus zu, musst du auch auf diese Doppelerkenntnis bauen. Bau ein Gebetsleben nicht auf die Erkenntnis, ich bin ein totaler Versager. Sonst versuche ich mich durch mein Gebet vielleicht hochzuretten. Nein, mach's nicht. Mach's nicht. Wie beim Reißverschluss. Wenn du da mal falsch anfängst, wird's weiter oben auch nicht besser. Das, wirklich. Das erste ist ganz wichtig. Dieser erste Schritt ist ganz wichtig. Und diese Doppelaussage von der Braut ist absolut entscheidend. Sie sagt, schwarz bin ich und doch schön. Und jetzt lass uns mal anschauen, in welcher Hinsicht ein Mensch vor Gott oder auch diese Braut vor Gott schön ist. Okay? Übrigens, die Teresa von Avila, die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Die innere Burg, wo sie sich die menschliches Herz so vorstellt wie eine Burg, die aus so Ringmauern besteht. Und in der Mitte, da ist so die innerste Kammer, wo Gott wohnt. Und sie fängt an mit einer Beschreibung von dieser innersten Kammer. Und sie sagt, wenn irgendein Mensch in Klarheit sehen würde, die Schönheit dieser inneren Burg, der würde tot umfallen, weil es so schön ist. Sie beschreibt es wie ein Kristall, diese Burg, die gleichzeitig ein Kristall ist, der schillert und leuchtet. Und sie sagt eigentlich, diese Schönheit des menschlichen Geistes, so wie er von Gott erschaffen ist, ist eigentlich unglaublich überwältigend. Das klingt erstmal kann man kaum glauben, inwiefern sind wir Menschen denn irgendwie jetzt so schön? Was ist denn da so eindrucksvoll dran? Ich unterscheide drei Dinge, warum wir uns vor Gott schön nennen können. Und es ist sehr wichtig, dass du dir die drei Dinge merkst. Das erste, das springen wir wieder zurück am Anfang der Bibel. Am Anfang der Bibel wird der Mensch erschaffen und er wird erschaffen als Abbild Gottes. Was heißt das? Wir sind ja in ganz vielerlei Hinsicht nicht Abbild Gottes. Wir sind zum Beispiel nicht allmächtig. Wir sind nicht ewig, also nicht unerschaffen, meine ich. Wir sind nicht wie Gott unsichtbar. Also kannst du sagen, in welcher Hinsicht sind wir Gottes Abbild? Das Wesentliche, wo wir Gottes Abbild sind, ist, dass Gott uns von seinem Geist gegeben hat. Lass uns anschauen, in Genesis 2, 1. Mose 2, lesen wir, dass Gott den Adam aus Erde erschafft. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, zu einem lebendigen Geist, zu einer lebendigen Seele, steht da wörtlich. Jetzt die Pointe hier ist, welchen Atem bläst Gott dem Adam ein? Der fächelt keinen Wind herbei, sondern man kann sich's vorstellen wie einen Kuss. Gott pustet seinen eigenen Atem ein. Deshalb hat der Mensch diese Qualität von Leben. Weißt du, auch die Pflanzen leben ja, auch die Tiere leben ja, das kann ja nicht gemeint sein. Hier ist eine Art von Leben gemeint, die nur der Mensch als Ebenbild Gottes hat. Und dieses Leben ist welches? Es ist ein Leben, das freien Willen hat. Nur der Mensch hat freien Willen. Nur der Mensch hat den freien Willen zu wählen, gut oder böse. Nur der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Weißt du, dass du eine unsterbliche Seele hast? Wenn dein Körper stirbt, lebst du, dein wahres Du lebt weiter. Du hast eine unsterbliche Seele. Und schließlich, und das ist das Größte, du hast die Fähigkeit, Gott zu kennen und zu lieben. Es gibt keinen Stein, aber es gibt auch kein Tier, das sein Leben Jesus übergeben kann. Das sagen kann, ich will gerne meinen Schöpfer besser kennenlernen. Das kann kein anderes Wesen. Das kann der Mensch. Der erste und wesentliche Grund, warum ein Mensch schön heißt und sich schön nennt, ist aufgrund seines menschlichen Geistes, der menschliche Geist. Diesen menschlichen Geist und diesen Samen von Gottes Ebenbildlichkeit, den kannst du nicht verlieren. Der kann zwar, der ist im unerlösten Zustand des Menschen, ist er verdreht und kaputt und verdreckt, aber er ist nicht komplett ausgelöscht. Man könnte so weit gehen, könnte eigentlich auf der Straße rumlaufen und irgendjemand mal anstupsen und sagen, Entschuldigung, nimm mal die Kapuze runter, sind Sie ein Mensch? Ah ja, Sie sind ja ein Mensch. Herzlichen Glückwunsch! Warum? Ja, es ist unglaublich, unglaublich. Sie haben einen menschlichen Geist, wissen Sie das schon? Ja, menschlichen Geist. Ja, ich weiß, Chips essen und schlafen und Fortpflanzung und so, aber das machen die Tiere auch. Sie haben etwas, was sie fundamental unterscheidet von allem, zu einem menschlichen Geist. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Sie haben was absolut Unglaubliches, einen menschlichen Geist. So, das ist der erste Grund, was dem Menschen eine unverlierbare Würde und Schönheit verleiht. Dabei bleibt es noch nicht stehen. Der zweite Grund ist natürlich völlig klar, ist das Werk von Jesus am Kreuz. Jesu Werk. Wir werden es noch genauer anschauen. Hier aus dem Titusbrief. Paulus schreibt über das Evangelium Jesu Christi, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Ein bisschen sperrige Sprache. Hier steht, ganz wichtig, die Aussage, erstens, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind, zweitens durch seine Gnade. Jetzt, dieses Recht gerechtfertigt klingt immer ein bisschen sperrig. Was damit gemeint ist, ist, dass Gott auf dich blickt und es einfach nur gut ist. Ja? Am Anfang der Schöpfung erschafft Gott alles und dann schaut das an und er sagt, es sieht total gut aus. Gott sah alles an, was er gemacht hat und es war sehr gut, es war sehr schön. was durch die Rechtfertigung in Jesus passiert, ist, dass dieser Zustand wiederhergestellt und sogar noch verbessert wird. Rechtfertigung vor Gott bedeutet nicht so, okay, du bist eigentlich total furchtbar, aber ich lasse dich gerade noch durchgehen, sondern Rechtfertigung ist was, was an dir passiert, sodass du dann vor Gott stehen kannst und er sagt, das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig schön. Worauf ich ein bisschen rumreiten will, ist, und ich finde das bedeutsam, hier steht, dass wir gerechtfertigt sind durch seine Gnade. Gnade. Und Gnade ist, was heißt denn Gnade im Deutschen? So, ja, genau, Geschenk. Also, oder halt sowas wie, eigentlich gehörst du bestraft, aber ich bestraft dich nicht. Das ist Gnade. Und das stimmt schon auch, das ist richtig. Aber das ist, also weder im Griechischen noch im Hebräischen erschöpft sich das dabei. Das ist gerechtfertigt aus Gnade. Da gibt es im Hebräischen Wort, das schreibt man so, das heißt chen. Und im Griechischen heißt es charis. Und beides hat einen weiteren Bedeutungsspektrum. Chen, das weiß ich, weil das ist in meinem Namen drin. Johannes, Johanan, das heißt Gott ist chen oder Gott macht chen. Und chen ist viel mehr als Gnade. Gnade stimmt schon. Chen ist was, was umsonst geschenkt ist. Chen ist Anmut. Chen ist Schönheit. Und Chen ist Gunst. Ja? Charis genauso. Jetzt, ich sage das nur, dieses gerechtfertigt aus Gnade, das ist viel mehr so, viel mehr als dieses, okay, bist zwar noch irgendwie auch ein Sünder, es gibt so dieses Ding, dieses Wort simul justus et peccator, also Sünder, aber doch gerechter, dann kannst du sagen, weder noch, na toll, bin ein bisschen gerecht, aber eigentlich bin ich noch ein Sünder, so ein halbherziges Ding. Nee, das biblische Wort chen und charis, das ist sowas wie, ich schenke dir freie Gunst, ich schenke dir Anmut, ich schenke dir Schönheit. Jetzt, das Interessante finde ich an Schönheit, dass Schönheit ist was anderes als so ein, wie soll ich sagen, Schönheit ist nochmal was anderes als du bist gut oder du bist ein netter Kerl. In Schönheit, da kommt sowas Emotionales, sowas Freudeweckendes durch und all das hast du in diesem Begriff auch in Chen. Mir ist es nur so wichtig zu sagen, diese Erlösung in Jesus ist nicht nur, statt Hölle kommst du in den Himmel. Oder nicht nur, du hast gesündigt und jetzt tust du ABC, gehst beichten oder kehrst um und jetzt ist die Sünde wieder weg. All das auch. Aber das ist immer nur so, das Negative wird weggenommen. Nein, 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 dieses Chen, diese Anmut, diese Gnade, diese Schönheit überkleidet dich mit etwas. Lass uns das genauer anschauen. Die Bibel ist übrigens voll damit. Ich zeige euch mal eine Stelle aus dem Alten Testament. Man muss fair sagen, das spricht natürlich über Jerusalem. Das ist eine Verheißung, die für Jerusalem gilt, für Israel gilt. Aber im neuen Bund sind wir als Heiden, die wenigsten von uns sind, Israel, sind Juden von Geburt, sind wir eingepropft in diese Verheißungen, sodass wir die auch für uns glauben dürfen. Nur, dass wir da die Unterscheidung klar haben. Und hier wird gesagt über Jerusalem und du kannst das für dich nehmen in Jesus. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Gottes Liebe und Gottes Annahme bleiben nicht stehen bei diesem, ich nehme das Negative weg, ich wasche dich rein vom Dreck. Oder du warst ein Gefangener, jetzt wirst du frei. Oder du warst verdammt, jetzt wirst du rehabilitiert. Das ist nur die halbe Miete. Die Erlösung setzt auf dieses Null jetzt positiv was drauf und sagt, nicht nur, man nennt dich nicht mehr, vorher geht's, man nennt dich nicht mehr verlassene und verödete Stadt, okay, sondern jetzt kommt was drauf. Man nennt dich schön. Man nennt dich ein kostbares Diadem, was Wertvolles, was man anschaut, wo man sagt, wow, das ist wunderbar. Dieses Werk, das Jesus vollbracht hat, diese Erlösung in Jesus, macht dich vor Gott nicht nur gerecht, nicht nur bringt dich in den Himmel, macht dich vor Gott schön. Lass uns weiter schauen, was es an diesem Ding mit Schönsein auf sich hat. Ich habe ein bisschen nachgedacht, das ist ein bisschen philosophisch. Was ist, wenn man etwas oder wenn man jemanden, hier geht es ja um eine Person in dieser Bibelstelle, wenn man jemanden schön nennt? Erstmal, was mir aufgefallen ist, dass sich Schönheit immer auf das Sein bezieht. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Schau mal her, man nennt meistens nicht das, was man tut, schön. Kann man schon sagen, hast du schön gemacht. Aber die hauptsächlichen Sätze, die wir nennen, ist zum Beispiel, dieses Haus ist schön, diese Blumen sind schön und das, was man tut, ist richtig oder falsch, gut, zweckbringend, schnell genug, zu langsam. So. Aber wenn ich einer Frau sage, du bist schön, dann meine ich damit nichts, was sie tut, sondern etwas, was sie ist. Und es ist sehr bedeutsam. Es ist sehr bedeutsam. Dieses Ich bin schön unterstreicht das, was ich hier beschrieben habe mit dieser Charis. Diese Erlösung in Jesus wird dann dein. Ein weiterer Gedanke über Schönheit. Wenn ich sag, du bist schön und du bist auch schön und du bist auch schön, sage ich jetzt, ihr seht alle gleich aus? Nö, sondern du bist schön und du auch, aber dass du schön bist, heißt trotzdem, dass du ganz anders aussiehst. Wenn ich sagen würde, du bist grün, du bist auch grün, du bist auch grün, du bist auch grün, sieht er gleich. Wenn ich sagen würde, du bist schön und du bist schön und du bist schön, betone ich gerade, dass jeder anders ist. Ist es nicht faszinierend? Schönheit spricht immer von Individualität, von Einzigartigkeit. Es ist geradezu das Schöne, dass etwas als das eigene zum Strahlen, zum Vorschein kommt. Ich finde es sehr bedeutsam, wenn ich sage wie die Braut, Herr, vor dir bin ich schön, sage ich damit auch, und ich muss nicht aussehen wie jemand anderer, ich muss nicht sein wie jemand anderer, sondern in dem, wie ich bin, nicht nur tun, in dem, wie ich bin ich vor dir einzigartig, unverwechselbar und schön. Nächstes Ding, warum steht da nicht, schwarz bin ich und doch begabt? Schwarz bin ich und reich, okay. Schwarz bin ich und schnell in Mathe und schön. Schön bringt eine emotionale Qualität mit rein, und zwar also völlig simpel, muss man kein Philosoph sein. Schönes weckt Freude. Ja? Schön ist etwas dann, wenn es beim Betrachter Freude weckt. Ja? Wohingegen was anderes, zum Beispiel schnell in Mathe sein, kann der andere sagen, es ist gut, ist vielleicht hilfreich, interessiert mich, vielleicht freut sich auch jeder. Aber wenn etwas schön ist, ist die normale Reaktion, man freut sich drüber. Man sagt, oh, ist das schön. Ich freue mich, dass es so schön ist. Indem diese Braut sagt, ich bin schön, sagt sie, ich bin auf eine Art und Weise, dass man sich an mir freut. Ihr Lieben, man hat untersucht, da gibt es jede Menge Studien, man hat untersucht, durch was Kinder das Gefühl bekommen, geliebt zu sein. So viele Eltern geben sich ja Mühe, was kann ich tun, dass meine Kinder sich geliebt fühlen, brauchen die körperliche Berührung, Zärtlichkeit, brauchen die Förderung und so weiter. Eines der entscheidendsten Sachen ist, dass sie Freude spüren. Dass sie spüren, man freut sich, man lacht mit ihnen. Das ist nicht anstrengend, du kommst du schon wieder. Ja, sondern ich freue mich über dich, ich lache, wenn ich dich sehe. Kinder merken das sofort. Kleines Kind weiß noch nicht, ob Mama sich jetzt entschieden hat, mich zu lieben. Kleines Kind merkt nur, verzieht die immer das Gesicht, wenn sie mich sieht, oder freut sie sich an sie. So, diese Aussage, ich bin schön, bedeutet, jemand freut sich über mich. Und so massiv ist diese Aussage, wenn wir sie dann für uns im Glauben ergreifen, Gott gegenüber. Herr, ich bin schön von dir. Das bedeutet, mich zu sehen, zaubert ein Lächeln auf dein Gesicht. Das bedeutet, dass ich bin schön vor Gott. Wie wäre das für dich, wenn ich als verheirateter Mann zu einer Frau, mit der ich nicht verheiratet bin, gehe und ihr sage, du bist aber ganz schön warm angezogen. Und sie sagen, ja, ist eine interessante Meinung. Und ich würde sagen, du bist voll musikalisch, du kannst es super mit dem Klavier. Ja? Okay. Jetzt stell dir vor, ich gehe als verheirateter Mann zu einer anderen Frau hin und sage, du bist wunderschön. Ist ein bisschen anders. bisschen anders. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich, dass man das nicht machen kann, aber man merkt schon, ein bisschen anders. Und wenn ich ihr lange in die Augen schauen will, sage ich, du bist wunderschön, du bist bezaubernd schön. Deine Augen, kann ich sagen, warum? Ich sage ja nur die Wahrheit. Man merkt, indem zu sagen, du bist schön, transportiere ich mehr als nur eine Aussage, wie du hast blaue Augen. Ja. Nee, ich sage, du bist schön, stellt eine emotionale Nähe her, wo man unterscheiden muss, ob es weise ist, ob das gut ist. Wenn jemand zu dir sagen würde, du bist total freundlich immer und begabt, aber bist einfach hässlich. Aber ich mag dich trotzdem. Fühlt man sich so auf halber Strecke geliebt, vielleicht. Weil irgendwie, weil diese Sehnsucht, ja, wir müssen ja nicht aussehen wie Models, aber dieses, nee, aber so wie du bist, bist du schön. Das ist viel tief, das ist viel tiefer als alle sonst Aussagen über mich. Und ich sage ja, ich bin 1,78 groß oder ich bin so und so alt. Ich bin schön, geht auf eine andere emotionale Tiefe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das anschauen und dass die Braut das über sich sagt. Ja, du bist schön oder ich bin schön, sagt eigentlich, du darfst ruhen in dem, wer du bist. Ja? Ihr wisst ja, ich stehe ein bisschen auf so philosophische Sachen. Ich habe schon vor einem Jahr mal diesen Ausdruck immer wieder gebracht, das Ruhen im Sein. Das ist ganz bedeutsam. Kann ich in dem, wer ich bin? Darf ich auch in dem, wer ich vor Gott bin? Darf ich in dem ruhen? Ist in diesem Blick Gottes, ist da was, was sagt, du bist hier zu Hause, du bist du und du bist hier zu Hause und das ist einfach okay. Oder ist es grundsätzlich nie okay? Muss ich grundsätzlich immer erst alles Mögliche machen, die Welt retten und mich verändern, dass es irgendwie erträglich wird? Dieses Wort schön hat ein Echo dieses Wohlgefallens vom siebten Schöpfungstag, wo der Herr ruht und sagt, das alles ist schön. Ja? Und in Jesus sind wir auch neue Schöpfung. In Jesus ist der neue siebte Tag oder der achte Tag der Schöpfung, die Vollendung, angebrochen, wo wir ausruhen dürfen von dem. Auch ausruhen von unseren Werken, wo wir ergreifen dürfen, okay, Herr, du nennst mich wirklich angenommen, du nennst mich geliebt, du nennst mich schön. Eines der interessantesten und herausforderndsten und schönsten Beispiele in der Bibel, ganz viele von euch kennen das schon, ich habe das schon wiederholt drüber gesprochen, aber eines der tollsten Beispiele für jemanden, der das ganz tief verstanden hat, das ist mein lieber Namenspatron, der Johannes. Ja, ich erzähle euch jetzt ein biblisches Beispiel für den, aber ich schreibe das erst nochmal hin hier. Oder nee, ihr merkt euch das, die ganzen Anschläge, das passt schon. Aber Beispiel, ich schreibe Johannes hin. Johannes, das sah in etwa so aus, so Heiligenschein. Johannes, ja, weil der ist ja lustig, gell? Und der wird ja immer so dargestellt in den Kirchen und so, mit so lockigem Haar, Ruder an der Seite Jesu und so, und der Lieblingsjünger, so ein ganz, ganz lieber, ein ganz lieber. Ich frage mich, also es ist echt Geschichtsfälschung, gell? Ich frage mich echt, wer dem diesen Ruf angedichtet hat, weil wenn du in der Bibel mal nachschaust, also witzigerweise in seinem eigenen Evangelium nicht, gell? Ja. Im Johannesevangelium steht es nicht, aber ich erzähle euch jetzt mal ein paar Geschichten aus seinem Leben. Ich kann mir das erlauben, als mein Namenspatron, eine sehr innige Beziehung. Wenn du mal in den anderen Evangelien nachliest, was über den Johannes alles drinsteht, das ist schon total hart. Total hart. Also du kannst sagen, immer wenn irgendwas total daneben gelaufen ist, war er dabei. Ja, oder immer wenn jemand, nicht, also Petrus, der toppt den noch, aber du kannst vielleicht sagen, wenn jemand den Mund aufmacht und es kommt echt der totale Unsinn raus, dann ist Johannes meistens dabei. Sorry, Entschuldigung, nee, muss ich an der Stelle so sagen, einfach nur so ein paar Beispiele, gell? Gibt's erstmal die tolle Aussage da in Markus 3,17, Markus 9,38, du musst dir vorstellen, Jesus verkündet und so und dann kommt der Johannes und sein Bruder, kommen zu Jesus und sagen, du, wir haben was rausgefunden. Da gibt es andere, die treiben Dämonen auch in deinem Namen aus. Also erstmal kannst du dich total freuen drüber. Du kannst sagen, da gibt es auch andere, die das Reich Gottes verkünden unter deinem Namen. Ja? Aber er bleibt nicht da stehen. dass er das sich nicht darüber freut, sondern er sagt, hey, die tun das und sie folgen uns nicht nach. Die Aussage ist schon hart. Er sagt nicht, sie folgen dir nicht nach, sie folgen uns nicht nach. Er hat echt fundamental was missverstanden. Und er sagt Jesus, hey, wir müssen die dabei hindern, oder? Jesus sagt, nee, lass mal, das passt schon und so. Also schon ziemlich schräge Nummer. Dann an einer anderen Gelegenheit, ja, kommt er mit seinem Bruder, kommen zu Jesus. Weißt du, Jesus spricht gerade drüber, unglaublich, dass er halt nicht gekommen ist, um halt der Chef zu sein, sondern um seinem Leben hinzugeben und einander dienen. So. Und Johannes und sein Bruder hören ihm zu und sagen, ja, Jesus, sei das klar. Du, jetzt, nächstes Thema. Wer unter uns ist eigentlich der Größte? Gleich das nächste Ding. Und dann, jetzt müssen wir zu Jesus nochmal hingehen. Das ist der gleiche Abschnitt, wo da steht, mit seinem Bruder. Und sagt er, du Jesus, ja, eine Frage. Du hast ja vorher darüber gesprochen, dass du aus Liebe, dass du der Diener aller bist und dass du zum Sterben nach Jerusalem gehst. So, anderes Thema. Wir wollten fragen, ob das möglich wäre in deinem Reich. Ja, du hast ja viele Jünger, aber wir zwei, sind wir mal ehrlich, wäre das okay, wenn wir zwei rechts und links ganz oben vorne, weißt du, wenn alle Völker nach Jerusalem kommen, dir huldigen, ja, und alle ihre Geschenke darbringen, wenn wir dann ganz vorne mit dabei wären. Weißt du, die anderen Jünger machen alle so hier, ja. Total, oh Gott. So, total. Ich stehe doch, als die anderen Jünger das hörten, haben sie sich geärgert. Ach nee. Ja, so soziale Intelligenz ist nicht so. Eichach AT 170 soll wegfahren, bitte. Eichach AT 170 steht irgendwo da, wo die Dinosaurier immer durchlaufen oder so, ich weiß nicht genau. Also bitte wegfahren. Also, ich meine, es ist schon, der Johannes, der wird immer so dargestellt mit Locken und lieblich, aber schon, warum nennt Jesus ihn eigentlich und seinen Bruder immer Donnersohn? Das ist nicht unbedingt das, wie du jemand nennst, der immer so pazifistisch drauf ist. Ich meine, das bringt uns ja zu dem totalen Hammer. Ja? Also der bringt eines nach dem anderen von diesen Dingen. Aber wirklich das Beste ist, musst dir vorstellen, du bist ein paar Jahre lang oder mindestens 2 Jahre lang oder so, hörst du die Lehren von Jesus. Jesus spricht, hey, liebe deine Feinde, tut Gutes denen, die euch Böses tun, halt die andere Wange hin und das volle Programm. Und ich bin nicht zu den Söhnen Israels, sondern zu den verlorenen Schafen und so weiter gesandt. Und dann gehen sie durch so ein Dorf oder wollen sie durch ein samaritanisches Dorf gehen. Und dann sagen sie, ja, nee, könnt ihr nicht durchgehen, weil, wisst schon, Juden und Samaritaner, die mögen das nicht und so. Und dann sagt Johannes und sein Bruder, sagen, Jesus, du, wir haben eine Idee. Wir wollten dich fragen, was du davon hältst. Weil du weißt ja, diese Leute, also die haben uns nicht durchlassen durch das Dorf. Also die haben uns nicht mit Steinen beworfen, die haben uns nicht beschimpft, haben uns nichts weggenommen. Aber immerhin, sie haben uns nicht durchs Dorf durchgehen lassen. Also wir sind der Meinung, die haben jetzt schon was verdient. Also wir würden vorschlagen, du stellst dich hier hin, wir beide stellen uns dorthin, dann zählen wir runter bei 3, 2, 1 und wir lassen Feuer vom Himmel fallen und verbrennen die einfach. Wirklich, die sagen wirklich, Jesus, lass uns die alle verbrennen. Frauen, Kinder, Tiere, Männer, alle verbrennen. Lieblingsjünger, Jesus sagt nur, ihr habt überhaupt keine Ahnung, welcher Geist aus euch spricht. Und dann steht total heiß, steht in der Bibel, und dann gingen sie in ein anderes Dorf. Jesus hat gesagt, komm, ihr seid total, komm, wir gehen einfach anders. So, und jetzt, warum erzähle ich alles das ausschweifend? Ich erzähle es deswegen so ausschweifend, weil Johannes in dem Evangelium, das er selber geschrieben hat, weißt du, der wusste das ja alles. Der wusste das alles. Johannes nennt sich selber in dem Evangelium, das er geschrieben hat, nie Johannes. Er nennt sich nie beim Namen, sondern wie nennt er sich? Der Jünger, den Jesus liebte. Das ist ganz massiv. Der Johannes war nicht besser als die anderen Jünger. Wir wissen alle, am Herzen Jesu geruht. Ja, aber wir lesen auch in der Bibel und nachher haben ihn alle verlassen. Alle sind davongelaufen. Alle. Johannes hat so tief verstanden, hey, ich habe den einen Bock nach dem anderen geschossen. Ich habe eigentlich überhaupt nichts vorzuweisen. Und ich war in alledem der Jünger, den Jesus liebte. Das ist das, was er über sich selber sagt. Was sagst denn du über dich selber? Ist das die Identität, aus der er lebt? Wie heißt denn du? Sagst du, ach, Namen spielen keine Rolle. Ich bin der, den Jesus ganz besonders lieb hatte. Das war seine Identität. Und ich habe mich oft gefragt, woran liegt es eigentlich, dass der Johannes sich so genannt hat, die anderen Jünger nicht so? Und woran liegt es, dass auch nachher die ganze Literatur vom Johannes, der hat ja dann auch Johannesbriefe geschrieben und so, warum ist das alles voll mit Liebe? Daran haben wir die Liebe erkannt, dass die Liebe sich daran erwiesen hat, wenn einer den anderen liebt, dann liebt Gott auch uns und wir lieben ihn und wenn der Bruder liebt und so weiter. Liebe, 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 Liebe. Das ist ein Eindruck, das spricht von nichts anderem. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ich muss kein wahnsinniger Hellseher dafür sein, aber weißt du, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16 sagt Jesus, schau mal, sagt Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt. Ja, woran denn? Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Was der Johannes allen anderen Jüngern voraus hatte, ist total simpel. Warum hatte der so eine klare Erkenntnis? Weil er da dabei war. Weil er da dabei war mit Maria. Und zwar der einzige, von dem wir aus der Schrift wissen, dass er in der Nähe dabei war. Schau, ist es nicht schön, dass Johannes nicht vom Kreuz weggeht und sagt, okay, und mein Leben lang laufe ich rum mit diesem Ding, ich bin der Sünder, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Der arme, schwache Sünder, für den Jesus gestorben ist. Das stimmt ja auch. Aber er war da dabei und in 1. Johannes 3,16, er sagt sowas wie, du, ich weiß nicht alles, aber eins habe ich erkannt, ich weiß jetzt, was Liebe ist. Ich weiß jetzt, wie man Liebe definiert, weil ich war da dabei, als sein Blut auf den Boden tropfte und er langsam die Farbe von seinem Gesicht verlor. Ich war da unter dem Kreuz und ich werde nie wieder einfach nur der Donnersohn sein. Oder der Bruder des Zebedäus, der Sohn des Zebedäus oder der Vorlaute. Oder der. Ab jetzt, bis an mein Lebensende, bin ich und nenne ich mich der Jünger, den Jesus liebte. Das ist das, wer ich bin. Dann gibt es eine zweite Figur, von der wir relativ viel über dieses Ich bin schön in deinen Augen lernen können. Und es ist der gute Petrus. Und der Petrus, bei dem war es nochmal ein bisschen anders. Der Petrus, der hat ja am Anfang Der Petrus, der hat ja am Anfang dieses total überhöhte Bild von sich gehabt. Und dann sagt er zu Jesus noch, ich werde dich nie verraten. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit deinem besten Kumpel irgendwo unterwegs, mit deinem besten Freund. Und du sagst zu ihm, ich werde dich nie im Stich lassen. So eine halbe Stunde später, sagen wir mal, werdet ihr beide geschnappt von irgendwelchen, sagen wir mal, von irgendwelchen Mafiosi. Russenmafia überfällt euch, sperrt euch ein oder nimmt euch ins Auto hinten mit und so. Und dann sagt die Russenmafia zu dir, kennst du den? Und du sagst, nee, noch nie gesehen. Und sagen die, okay, dann darfst du gehen. So, und dann gehst du und dann weißt du, dein Freund, der wird geschlagen, eingesperrt, gefoltert, was auch immer. Und du lebst mit dieser Schuld, du lebst mit diesem Ding, ich habe ihm verraten im entscheidenden Moment. Und ich war so vorlaut, ich habe gesagt, ich werde dich nie verlassen, ich habe ihn verraten und ich kann es nicht mehr gut machen. Mit genau dieser Schuld lebt Petrus. Weißt du, warum in der Bibel steht, dass Petrus nachher sagt, du, ich gehe jetzt wieder fischen? Weißt du, warum? Ja, weil Jesus hatte zu ihm gesagt, du bist ab jetzt Menschenfischer und du bist Petrus, der Fels. Und was passiert, als der Petrus Jesus verleugnet? Übrigens nicht einmal, sondern das erste Mal, dann das zweite Mal, dann das dritte Mal. Ja, da zerbricht nicht nur dieses Vertrauensverhältnis zwischen Jesus und Petrus, sondern zerbricht alles in Petrus. Petrus sagt, es ist vorbei mit Fels sein, es ist vorbei mit Menschenfischer, ich gehe jetzt wieder angeln. Da kann, weiß ich wenigstens, gibt viele Christen, die so sind, gell? Die haben den Herrn enttäuscht oder sind gescheitert an ihren eigenen Idealen. Sagen die, okay, jetzt ziehe ich mich zurück, ich mache das, was ich immer gekonnt habe, es ist vorbei mit diesem Jesus und ich bin der Felsen und Menschenfischer, ich mache jetzt mal wieder ganz langsam. Und so ist der Petrus auch. Jetzt stell dir vor die Geschichte mit dem Mafioso vorher, stell dir vor, du erfährst, dass dein guter Freund irgendwann entlassen wird von den Mafia-Leuten und dass dass er dich treffen will? Wie sehr freust du dich auf die Begegnung? Wenn ich der wäre, ich hätte eine Menge Fragen. Ich würde fragen, ey, aha, jetzt kennst du mich ja doch wieder. Oder so. Ja, oder so. Denkst du überhaupt nicht mit? Oder sieht so Freundschaft aus für dich? Oder, ja. Und beim Petrus war es vielleicht ähnlich. Der Petrus, der geht wieder fischen. Es ist unglaublich, dass Jesus ihm dort begegnet. Da wieder in seinem alten Job. Und der Petrus ist draußen am Boot und fischt. Und dann sitzt Jesus am Ufer und macht Frühstück. Morgens. Und Jesus hat was zum Essen hergerichtet. Und der Petrus springt ins Wasser und nähert sich Jesus. Und dann essen sie erst. Was das wohl für eine Stimmung war. Und dann stellt Jesus dem Petrus auch eine Frage. Wie schon gesagt, ich hätte viele Fragen, an die ich denken könnte. Und aus all den möglichen Fragen, die Jesus mit Recht stellen konnte, stellte ihm nur eine Frage. Und zwar nur die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Eine interessante Frage. Der hat ihn ja gerade total verraten. Ne? Liebst du mich? Und dann sagt Petrus, ja, du liebst mich. Ich liebe dich. Und dann fragt er ihn dreimal. Ja, lesen wir. Da wurde Petrus traurig. Und er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, weide meine Schafe. Was ist bedeutsam daran? Schau mal, Jesus fragt ihn dreimal. Dreimal. Und dreimal antwortet Jesus gleich. Und er sagt, weide meine Schafe. Was heißt das? Das heißt, hier ist dein Job wieder. Das ist ja der Auftrag, den Jesus dem Petrus gegeben hatte. Haupt der Apostel zu sein. Schau mal, das, was zerbrochen war in diesem dreimaligen Verleugnen, ja, das war auch das Herz von Petrus. Der hat nicht mehr geglaubt, dass in ihm was Gutes ist. Was sagt uns das hierüber? Wir sind schön vor Gott inmitten unserer Schwarzheit, Schwärze, aufgrund dessen, wie wir als Menschen erschaffen sind. Aufgrund dessen, wie Jesus diesen Urzustand, der durch die Sünde total kaputt gemacht worden ist, wiederhergestellt hat und erhöht hat. Und das Dritte ist so wichtig, dass du das verstehst. Du bist schön vor Gott aufgrund deines echten Ja's. Was meine ich damit? Der Petrus hat in diesem Moment, als er das sagt, noch gar nichts gemacht, um es gut zu machen. Weißt du, ich würde sagen, wenn mich jemand so verraten hat, würde ich ihm sagen, so, du wirst jetzt erstmal, kannst du mitarbeiten, hier so, oder musst erstmal so, keine Ahnung, Hilfsdienste leisten, 2 Jahre lang, und im dritten Jahr kannst du anfangen, mir einen Kaffee zu kochen und so, und dann innerhalb der nächsten 24 Jahre kannst du dann langsam rehabilitieren, dass du wieder einen Workshop leiten darfst. So, das wären so menschliche Maßnahmen. Und Jesus sagt, du, ich bin nur an einer Sache interessiert. Und die Frage ist, liebst du mich immer noch? Und damit ist nicht gemeint, ist deine Beziehung zu mir jetzt reif. Damit ist nicht gemeint, so hast jetzt all deine charakterlichen Probleme, das kann ja Jesus nicht meinen, beseitigt, sondern es ist wie ein Entscheidungsakt. Jesus sagt, gibt's diesen Wunsch in dir noch, mich zu lieben? Gibt's dieses Ja in dir noch? Und Petrus sagt, ey, du weißt ja eh alles. Und du weißt auch, dass ich dich lieb und Und Jesus sagt, okay, das genügt mir. Und du bist schon wieder im Spiel. Hier ist dein Job zurück. Hier ist der Autoschlüssel für den Cadillac wieder. Ja, du hast ihn gestern zu Schrott gefahren, aber hier bist du wieder willkommen zurück im Spiel. Ich darf mich und du darfst dich vor Gott und vor Jesus angenommen und schön wissen und geliebt wissen, nicht aufgrund der, wie soll ich sagen, der Perfektheit deiner Liebe zu Jesus, sondern aufgrund dieses echten Ja's. Freunde, das echte Ja ist entscheidend. Weil was der Petrus nicht sagt, ist, Jesus, du weißt, ich mag dich schon, aber so. In dem Moment, wenn ich meine Sünde und meine Schwäche wegargumentiere und sage, das machen aber eh alle, das ist auch normal und an der Stelle will ich mich nicht ändern, wird schwierig. Von dem spreche ich hier nicht. Ich spreche hier von jemandem, der sagt, ich erkenne ja all den Schrott in mir und ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich erkläre dem Krieg, ich will raus aus alledem. Herr, aber du siehst, dass ich schwach bin. Aber hier ist mein echtes Ja, du kannst es alles haben. Und so jemanden behandelt Jesus offensichtlich wie einen reifen Gläubigen. Er sagt ihm, genau das genügt mir. Wenn dieses Ja echt ist, oh Gott, Freunde, wie würden wir eigentlich leben? Wie würden wir eigentlich mit uns selber umgehen? Wenn das wahr wäre. Wenn ich sagen würde, wenn ich gefallen bin, wenn ich noch Schlechtes in meinem Leben sehe, wenn ich nicht zu mir selber sage, ja Johannes, jetzt das musst du alles erstmal wegarbeiten. Hier aus eigener Kraft, mit dem musst du alles fertig sein. Und dann kommst du irgendwann in eine Position, dass du sagen kannst, jetzt ist es vor Gott okay. Schau mal, das ist doch Jesus, das ist doch die Bibel, das ist doch die Wahrheit. Dass er sagt, hey, wenn du inmitten deiner Schwäche sagst, aber Jesus und ich will dich lieben und hier ist mein echtes Ja, du weißt alles, du weißt das Problem, aber ich will raus aus dem Mist. Jesus, ich will dich lieben, sagt Jesus, das ist alles, was ich will, ist perfekt. Mit diesem Ja kann ich super arbeiten und über die Zeit hinweg wird da was Wunderbares draus. Das ist ein echtes Ja. Kein echtes Ja ist sowas wie, Jesus, ich hätte dich gerne als Trostbringer, aber meine Lieblingssünden will ich schon behalten. Ja? Dass Jesus dann nicht beleidigt, ist nicht der Punkt, aber das schneidet mich ab von seiner Hand, die wirklich in meinem Herzen was verändern kann. Kleines Zitat von Teresa von Avila nochmal. Sie sagt, es ist von unserer menschlichen Natur her nach meinem Dafürhalten unmöglich, dass sich jemand für große Dinge begeistert, wenn er nicht versteht, dass er von Gott begnadet ist. Sie sagt, richtig weiterkommen im geistlichen Leben, richtig, dass Gott was aus dir machen kann, kannst du nur, wenn du tief drin weißt, Gott hat mich begnadigt, Gott schenkt mir seine Gnade. Ihr Lieben, lass uns zum Ende kommen und die simple Frage ist, wie wird all das, dieses schwarz bin ich und doch schön, wie wird das praktisch? Wie spüren wir das? Wie kommt das in mich rein? Und ich nenne diesen letzten Punkt Gottes Freude an mir. Annehmen. Denn ich sag dir, Gott kann so viel Liebe, so viel Schönheit, so viel Wohlwollen in dein Leben reinkippen. Ob das bei dir ankommt, emotional ankommt, hängt von dir ab und hängt davon ab, was du über dich sagst. Ja? Deswegen ist es so entscheidend, dass diese Braut am Anfang das über sich selbst sagt. Ich habe vorher diese Bibelstelle ja mit euch schon mal angeschaut, mit dem Adam, der allem Namen gibt. Hier haben wir sie nochmal. Gott, der Herr, formt aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels, führt es den Menschen zu, um zu sehen, wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte. So sollte es heißen. Das bedeutet, das, was du sagst, hat wirklich Macht. So heißt es dann wirklich. Die Frage ist nicht, nimmt Gott dich an? Die Frage ist nicht, ist die Erlösung durch Jesus wirklich real für dich? Nennt er dich wirklich schön? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, lässt du zu, dass er dich schön nennt? Lässt du das zu? Nimmst du das für dich? Oder ist dir das doch ein bisschen zu viel? Das kann ich dann doch nicht glauben. Das wird an ein paar Fragen sehr real. Ich will einfach zum Abschnitt so ein paar Fragen bringen, anhand derer du dich prüfen kannst, ob du diese Freude Gottes an dir überhaupt annimmst, schon annimmst. Eine erste Frage ist einfach, welchen Blick hat mein Gott? Blick hat, ich mache mal in Anführungszeichen, mein Gott. Und zwar in Anführungszeichen deswegen, wir stellen uns Gott ja vor, egal ob wir wollen oder nicht. Wenn du die Augen zumachst und betest, wahrscheinlich stellst du dir kein menschliches Gesicht vor, aber irgendwie, meine Frage ist, in deiner Gottesvorstellung, was kommt denn da emotional rüber? Kommt das so ein distanziertes, so ein naserümpfendes, so ein abwartendes, vielleicht sogar so ein kontrollierendes? Schau mal, wenn was schön ist, dann schaut man es an und sagt, es ist schön. Und meine Frage ist, hat dein Gott diesen Blick? Diesen Blick, der gerade was Schönes sieht. Wow! Für Gott ist es kein Problem, die Schwäche, die wir noch haben, zusammen zu fühlen mit authentischer Freude über uns. Bei Petrus macht er das ja. Gott kann Schwäche anders bewerten als sowas wie Rebellion. Rebellion ist, ich habe keinen Bock auf dich. Schwäche ist, hey Papa, ich brauche echt noch deine Hilfe, aber ich will dich. Und er sagt, das ist schön. Ja, da gibt's noch ein bisschen Zeug, aber wir kriegen das gebacken. Du bist gut so. Weide deine Schafe. So ist der Blick unseres himmlischen Vaters. Der blendet nicht Sünde aus. Der redet es nicht klein. Genauso wenig wie ein liebender Vater alle Fehler von seinen Kindern kleinredet und trotzdem authentisch Schönheit in ihnen sieht. Oh, du siehst so gut aus, wenn wahre Vaterliebe da ist. Und dann natürlich die zweite Frage, was sind denn deine Ich-Bin-Aussagen? Ich-Bin-Aussagen. Wenn ich dich fragen würde, wer bist denn du? Was bist du? Was kennzeichnet dich? Was sind die ersten Sachen, die dir über die Lippen kämen? Mich selber fragen, vielleicht auch, was ich tue und wo ich wohne. Wie wäre das, wenn ich sagen würde, du in erster Linie bin ich ein Mensch, der radikal geliebt ist. Das ist wirklich das, wer ich bin. Oder erst zu sagen, du, ich bin, in mir ist richtig viel Schwäche, ich bin richtig arm und ich bin in dem unglaublich schön gemacht von Gott. Wow. Weißt du, nicht nur der Lippe nach, wie wäre das, wenn es wirklich so unser inneres Selbstbild mehr und mehr würde. Genau das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ja. Nächste Frage. Dieses Ding mit schön, ist interessant, dass das ja so eine körperliche Sache ist. Intelligent hat ja mit dem Körper nicht so viel zu tun, aber schön schon. Es ist interessant, dass in der Bibel das aber verwendet wird. Und ich sag dir, das ist ein Thema, über das ich momentan viel nachdenke, das ist alles vom Leib, von der Leibebene nicht trennbar. Und deswegen ist die Frage wichtig, wie ist denn eigentlich mein Blick auf meinen Leib? Mein Blick auf meinen Leib. Das ist natürlich für manche von euch, für manche von uns ein totales Killer-Thema, ein ganz schlimmes, ganz schwieriges Thema, an das du dich nur vielleicht langsam rantasten kannst. Aber inwieweit kannst du das auch für deinen Leib annehmen, zu sagen, ja, schwarz bin ich im Sinne von, ja, ich bin nicht Schönheitstopmodel in jeder Hinsicht oder super athletisch als Mann oder sehe noch wahnsinnig jung aus. So, aber da ist trotzdem auch in meinem Leib, da ist was einfach Schönes, was Einzigartiges. Ja? Nicht ideal, aber dafür selten. Ja? Gibt es nur einmal. Rarität, ja? Seltenheitswert. Kann ich da ein versöhntes, spielerisches, spielerischen Blick kommen? Ja? Diese Ich-Bin-Aussagen einfach mal anschauen, wie spreche ich zu mir selbst bei Fehlern? Oder bei Versagen, was meine ich damit? Wir führen ja ständig auch selbst Dialoge. Wir kommentieren unser Verhalten, wir bewerten uns selbst. Was sind denn das für Sätze, die ablaufen in dir, wenn du was verbockt hast? Gibt es da Sätze, die sagen, hey, du bist echt noch schwach, aber in dir ist ein echtes Ja für den Herrn und in dir ist eine Schönheit, die Gott dir gibt? Ist das sowas oder ist da nur Wellen von Verdammnis? Du wirst es nie schaffen und ich habe schon immer gesagt und du bist, hast nicht anders verdient. Ja, so sind wir oft, gell? Sehen wir, wie real das Wort Gottes ist. Wenn wir das in uns reinlassen, ist unglaubliche Auswirkungen. Und schließlich, aber das will ich nur noch andeuten, wie wäre es, wenn wir dieses Schwarz und doch schön, wenn wir das auf andere anwenden würden und wenn wir anfangen würden zu feiern, wer der andere ist und uns weniger darüber aufregen, was er alles nicht ist. Ja? Weil jeder Mensch ist ja alles Mögliche nicht. Ja? Und da kann man den ganzen Tag sich darüber aufregen, dass meine Ehefrau, mein Ehemann das und das und das nicht ist. Ja, aber ich könnte auch mal anfangen zu feiern, was er alles ist, was die Person alles ist. Dass sie, dass er, dass mein Kollege, dass meine Schwester, dass meine Eltern, dass meine Kinder ja halt auch schwarz sind und doch authentisch schön. Oh Freunde, wie sehr sind wir hilfsbedürftig und arm und wie sehr werden wir geliebt? Das ist das große Geheimnis, ein wunderbares Geheimnis, das uns so freisetzt von so viel Zeug, von so viel komischem Traffic in unserem Hirn. Schwarz bin ich und doch schön. Lass uns doch beten.